Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Willkommen zur 9. Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 zu finden.
Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden @jassi2106. Heute haben wir eine ganz besondere Episode vor uns. Nicht nur Zweitliga-Auftakt, aber auch sprechen wir das erste Mal seit Bestehen des Brustring Talks seit Mitte März über einen Sieg des VfBs. Ja, ist kaum zu glauben. Wir haben bis jetzt eher die nicht so schönen Teile besprechen dürfen, müssen und haben heute wenigstens mal einen Sieg. Zu Gast haben wir heute Jens Nagler. Ich bitte dich einfach mal, dich kurz vorzustellen, wo bist du im Internet zu finden und wie bist du zum VfB gekommen?
Hi erstmal, danke für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Unter Twitter habe ich diesen wahnsinnig langweiligen und völlig unoriginellen Namen Jens_Nagler, weil ich damals, als ich mit Twitter angefangen habe, dachte, okay, sei so seriös wie möglich. Ich weiß, mittlerweile ist das ja eher anders. Dafür habe ich die Seriosität weggemacht durch meinen Arbeitgeber. Ich arbeite bei Bild und habe mich da 10 Jahre um VfB gekümmert, also insgesamt mit Praktikum, freien Mitarbeitern und allem drum und dran. 10 Jahre habe ich mich darum gekümmert und im Mai bin ich in unsere Bundesredaktion gewechselt und mache da jetzt auch viel Fußball, aber halt aus der Zentrale und auch Formel 1. Und zum VfB gekommen, Gottes Willen, bin ich. Das war Erziehung, glaube ich, ehrllich gesagt. Also meine ganze Familie väterlicherseits ist durch und durch rot. Mein Großonkel ist irgendwie Stadionsprecher im Schlienstadion gewesen. Mein Großonkel, sein Bruder und mein Opa, die waren alle Ordner beim VfB. Mein Vater hatte zu frühester Jugend Dauerkarten, unter anderem in der ersten Zweitliga-Episode. Also insofern war das für mich dann, ich war mit 4 das erste Mal im Stadion. Also deswegen, so bin ich zum VfB gekommen tatsächlich und dann habe ich mich meine ganze Jugend über mehr mit dem VfB als mit allem anderen beschäftigt und jetzt, dann habe ich es irgendwann zum Beruf gemacht.
Und jetzt, wie du schon erwähnt hast, bist du jetzt nach Berlin gewechselt zur Formel 1, da haben wir jetzt dazu eine Frage vom @webby1893, wie kam es zum Wechsel zur Formel 1?
Völlig unspektakuläre Geschichte. Ich bin gefragt worden, ob ich es machen will. Also es ist bildintern tatsächlich so, dass die Formel 1 was ist, was man gerne einfach macht, weil du damit ganz oft ein bundesweites Thema hast oder meistens ein bundesweites. Ne, das ganze Thema ist global. Das heißt, du hast eine größere Leserschaft, die du erreichst. Deswegen macht man das schon mal ganz gerne. Außerdem interessiert mich der Sport total. Ich weiß, das ist mittlerweile auch ein bisschen unpopulär geworden, aber ich bin auch nach den Schumi-Zeiten noch irgendwie Formel 1-affin geblieben und finde immer noch, dass es wahnsinnig rasant und actionreich ist, dass da interessante Menschen sind, über die du interessante Geschichten machen kannst und deswegen habe ich das gerne gemacht und das ist auch nicht so, wie mir der eine oder andere gerne unterstellt, dass ich gegangen bin, weil der VfB abgestiegen ist, sondern das Ganze hat sich entschieden im März. Noch bevor es den ersten Brustring-Talk gab, war klar, dass ich wechseln werde. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer, das habe ich auch dem einen oder anderen aus der Mannschaft gesagt, dass die jetzt ausgerechnet anfangen zu gewinnen und Richtung Europa zu marschieren, wo ich gehe. Ich hoffe, sie haben das nicht zu wörtlich genommen und sind deswegen abgestiegen. Ich glaube es aber nicht.
Okay, und wenn wir gerade schon beim VfB sind, gibt es noch eine Frage vom @VfB-Supporter. Vermisst du den Job als VfB-Reporter schon?
Ja, absolut. Also was nicht heißt, dass ich meinen neuen Job nicht gerne mache. Ich bin auch gerne bei den Formel-1-Rennen. Aber ich war gegen, da kommen wir auch gleich dazu, ich war gegen St. Pauli auch im Stadion und es war tatsächlich für mich eine Umstellung. Erstens war das Spiel mir anzugucken und mir nicht darüber Gedanken zu machen, welche Note gibst du dem jetzt und welche Geschichte steckt in diesem Spiel, sondern mir tatsächlich das Spiel anzugucken und das wieder wie ein Fan mir anzugucken, was ganz spannend war. Aber es war auch eine Umstellung für mich, einfach nach dem Spiel die Ergebnisse abzuwarten, dann nach Hause zu fahren und nicht irgendwie jetzt in die Mixdown zu gehen und aus erster Hand irgendwie zu erfahren, was Christian Gentner darüber denkt oder was Alex Maxim darüber denkt, dass Luca ihn auf der Bank gelassen hat und sowas. Das waren so Dinge, die haben mich dann direkt interessiert und da habe ich gemerkt, okay, ist ein bisschen anders. Und auch Vorbereitung, da hat es ein bisschen gekribbelt, ehrlich gesagt, als dann die Kollegen im Trainingslager waren. Das sind so Dinge, die habe ich einfach sehr, sehr gern gemacht, weil das einfach echt ein Traumjob ist, das muss man so sagen. Aber ist die Formel 1 auch, insofern ist das Jammern auf höchstem Niveau.
Von einem Traumjob zum nächsten gewechselt.
Ja.
Genau. Schön. Wir haben jetzt ja schon gerade, du hast gerade schon das Spiel gegen St. Pauli angesprochen. Ganz kurz, was wir heute im Brustring-Talk an Themen besprechen, ist einerseits, wie gesagt, der erste Sieg gegen St. Pauli. Und dann werden wir natürlich auch auf die darauf folgende Niederlage, die nach der kurzen Euphorie, die Niederlage gegen Düsseldorf besprechen. Und anfangen tun wir, weil es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, mit dem Spiel gegen St. Pauli, dem ja, Saisonstart vor 60.000 Zuschauern, Montagabendspiel, schöne Kulisse mit der Stuttgart, mit der Karawane davor. Also ich denke, es war wirklich alles gerichtet für ein schönes Spiel, für einen schönen Saisonauftakt. Das Ergebnis hat ja am Ende für alle gepasst. Auch wenn es wirklich noch sehr holprig war, aber das Ergebnis, denke ich, war für uns alle okay. Und eure Eindrücke vom Spiel, also fangen wir gerade mal mit dir an, Jens, würde ich sagen.
Erstmal war das alles, ich finde, du hast es völlig richtig gesagt, ne, so ein ganz, ganz stimmiger Abend dann am Ende, weil alles irgendwie gepasst hat, auch mit der, also ne, angefangen mit der Karawane, dann die Stimmung im Stadion, selbst, also ich meine, die erste Halbzeit war ja einigermaßen verheerend. Und selbst da, natürlich das Übliche, was man halt manchmal hat, ne, die übliche Unmutsbekundung, die das ein oder Mal kommt, was einfach, glaube ich, jeder von uns, der lange in Stuttgart ins Stadion geht, einfach gewohnt ist und was man gar nicht so richtig wahrnimmt. Aber was mich da vor allem nicht überrascht hat, weil das jetzt die letzten Jahre schon so war, war, dass auch da der Support nicht ausgeblieben ist. Das ist echt gut. Und ganz generell fand ich einfach, war das dann ein runder Abend, dass sie das Spiel sogar noch gewinnen, hat dem Ganzen dann noch so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Und ich glaube, mit so einem Abend wird man ganz sicher nicht für alles entschädigt. Das könnt ihr mir besser sagen, weil ich wirklich die letzte Saison einfach nicht als Fan wahrgenommen habe, sondern einfach ganz, ganz krass als Reporter. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Aber ich hatte das Gefühl, dass da viele der Leute einfach ein bisschen entschädigt worden sind. Nicht komplett dafür, ganz sicher nicht. Und das ist ein Abstieg, das ist einfach nicht so leicht wieder wettzumachen. Aber ich glaube, dass die Leute so ein bisschen wieder da ihren VfB für sich wieder ein bisschen näher an sich ranlassen konnten nach so einem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, also mir ging es ähnlich, auch wo ich das im Stadion stand, das war dann ja wirklich komplett ausverkauft. Es hat sich irgendwie immer noch nicht wie zweite Liga angefühlt. Also das war schon die ganze Zeit irgendwie so mental doch nicht angekommen irgendwie dort. Und dann ist es einfach, es fühlt sich nicht wie zweite Liga an, was
Stimmt,
man
ja.
so kennt. Und gerade am Anfang auch mit der Karawane und Anfang der Empfang war ja wirklich, wo ich einfach wieder Gänsehaut hatte und auch schon so ein bisschen das da war, oder die bisschen Euphorie, die einfach in den letzten Spielen, die letzten zwei, drei Heimspielen einfach gefehlt hat, weil man einfach dann irgendwann klar war, dass der Abstieg kommen wird. Ja, das war mit so die ersten Eindrücke und dann am Ende war dann halt es doch, um jetzt mal ein bisschen auf den Spielverlauf zu kommen. Hat man doch wieder gedacht beim 0 zu 1, jetzt geht's so weiter wie letzte Saison. Und dann eben mit der Einwechslung von Maxim und wirklich die klasse Einzelleistung auch und dann auch noch kurz vor Ende des 2-1 war schon mal so ein Gefühl, was wir eben seit Anfang März nicht mehr kannten und einfach, ja, schön war, mal wieder zu haben, diese Euphorie und auch noch mit dem Spielverlauf und was nicht immer recht oder immer mit einer These von mir war, wo, wie weit sich's bestätigen wird, werden wir sehen, dass es wichtig ist, jetzt mal die Euphorie generell im Verein, in der Mannschaft, im ganzen Umfeld zu haben und dann es eben auch mal beim VfB laufen kann. Das haben wir die letzten Jahre, egal, also auch wenn viele Spieler nicht mehr da sind, gesehen, dass wenn man mal öfters gewinnt, dass es dann läuft. Beispiel letzten Februar, Beispiel die letzten Saisons, öfters mal in der Rückrunde.
Also was ich einfach schön fand, ist, Du liegst in der ersten Halbzeit, liegst du zurück und die war, wie Jens auch gesagt hat, die war wirklich nicht gut, die erste Halbzeit. Also wirklich keine Frage. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir schon das Gefühl gehabt, okay, da ist was passiert in der Halbzeit. Die sind anders aufgetreten, sie haben auch sich reingekämpft, fand ich einfach dann. Und mit, eigentlich finde ich immer noch zwei, natürlich war die Leistung von Maxim echt klasse, aber wo wir jetzt den Thema zweite Liga und erste Liga haben, ich bin mir echt sicher, ein Bundesliga-Verteidiger, den hätte Maxim nicht so mit dieser einen Täuschung stehen lassen. Aber ist okay, das Ding war drin, war geil und dann Gentner stand halt glücklicherweise eigentlich falsch, aber doch richtig. Aber am Ende war es halt, hat sich echt gut angefühlt und dieses noch nicht, wir sind noch nicht, gefühlt noch nicht in der zweiten Liga. Wenn du natürlich auch als erste zwei Gegner hast, du St. Pauli und Düsseldorf, wenn man da historisch ein bisschen zurückkommt, das hört sich ja auch noch ein bisschen nach Bundesliga an. Das hört sich ja noch gar nicht so nach zweiter Liga an. Und mit dem Publikum dann, mit den 60.000 Leuten, das hatte noch mehr Bundesliga-Gefühl, das stimmt schon.
Absolut, absolut. Ich meine, du wirst das nächste Spiel ist in Sandhausen. Ich meine, das wird dann ein harter Zweitligaboden, glaube ich. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Mannschaft dann damit zurechtkommt. Ne? Aber du, ich finde, man hat schon gegen St. Pauli gesehen. Ich höre ja immer noch so ein bisschen was in Stuttgart und ich weiß, dass Jos Luke halt zum Beispiel auch, als er angefangen hat, gleich gesagt hat, und zwar sowohl intern, ich glaube, er hat es danach auch öffentlich gesagt, dass die ersten 4-5 Spiele ganz sicher nicht einfach werden und er hat die Leute darauf eingestellt, dass da vielleicht auch nur 4-5 Punkte erstmal rauskommen, weil es einfach eine krasse Umstellung ist. Und das hat man in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli klar gesehen. Also so ein paar Dinge sind einfach anders. Ne? Ich meine, klar, die Spielweise ist anders. Der VfB hat es ja auch lange versucht, irgendwie mit Langholz, bis man dann durch die Einwechslung von Alex Maxim irgendwie angefangen hat, Fußball zu spielen. Die Gegner sind natürlich wahnsinnig krass motiviert. Also ne, wenn du siehst, wie St. Pauli draufgegangen ist, und die waren ja auch nach 60 Minuten relativ platt dann, ja, weil sie einfach, glaube ich, einfach auch ein bisschen überpaced haben, angesichts der Kulisse, angesichts des Gegners. Und Düsseldorf war genauso, wenn du siehst, wie die nach dem Abpfiff gefeiert haben. Ja. Der VfB ist einfach die Mannschaft, die es gerade zu schlagen gilt und die alle schlagen wollen. Ja. Und das alles, glaube ich, hat so ein bisschen zu diesen Problemen geführt, die du dann in der ersten Halbzeit hattest, zum Beispiel auch Christian Gentner. Und ich glaube, er hat es auch selbst gesagt nach dem Spiel, der war in der ersten Halbzeit wirklich so schwach, wie ich den selten erlebt habe. Ich weiß nicht, ich habe in meiner Timeline immer rege Diskussionen über die Stärke von Christian Gentner und sehe den bei weitem nicht so schwach, wie ihn einige sehen, aber in dem Spiel war er wirklich, hat er sich dem Niveau gnadenlos angepasst in der ersten Halbzeit. Ich finde, da hast du einfach schön gesehen, was da auf einen zukommt in der zweiten Liga. Ja.
Also auch was ich am Ende, also jetzt wirklich nochmal nach dem Spiel, wo die Mannschaft in die Kurve gegangen ist, war es auch nicht gefühlt so eine Erlösung oder wie sonst bei Siegen aufgetreten sind. Das, so wie die dort da standen, auch nicht wirklich so gefeiert haben, weil sie vielleicht auch wissen, was noch auf sie zukommt, war jetzt mehr so wie Ende letzter Saison, aber nicht so, wie ich es vielleicht davor erwartet hätte, endlich mal wieder ein Sieg in der Mannschaft. Könnte vielleicht auch daher wirklich kommen, dass Luhukay wirklich vorbereitet hat, dass es jetzt noch so weiter gehen kann mit den schweren, oder mit den, wie die Mannschaften gegen VfB auftreten.
Ich denke, der Riesenunterschied ist ja wirklich, wie Jens auch gesagt hat, ist, die letzten Jahre waren wir in der Bundesliga, irgendwo im Mittelfeld, Abstiegskampf. Da, wenn dann Mannschaften wie Gladbach oder irgendjemand gegen uns gespielt haben, für die ist Stuttgart jetzt, ja, war der VfB halt der VfB, aber jetzt nichts irgendwie Großes, nichts, wo man sich nach dem Motto, da muss man sich jetzt super toll anstrengen oder irgendwie das Spiel schlechthin abliefern. Und in der zweiten Liga bist du halt die Mannschaft, die alle schlagen wollen. Und das ist halt, das ist echt ein Riesenunterschied. Ich denke, das werden die letztes Jahr auch Bundesliga gespielt haben und jetzt in der zweiten Liga dabei sind, wie eben Gentner, wie Maxim, die werden da, denke ich, schon echt einen Unterschied merken von dem, wie die anderen Mannschaften gegen den VfB spielen.
Definitiv, aber das ist natürlich auch Chance und Risiko zugleich. Ne? Auf genau. Der einen Seite hast du natürlich, musst du damit leben, dass die Gegner sich einfach wehren, dass die wirklich wahnsinnig motiviert sind. Ja? Auf der anderen Seite, und das ist in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli sehr schön zum Tragen gekommen, musst du halt dir auch einfach klar machen, dass das ein Grund hat, warum das so ist. Und zwar, dass du einfach so diesen Tick mehr Qualität hast. Ja? Und damit hast du dann die Möglichkeit, diesen Gegner dann auch dann auch müde zu spielen, auszuspielen und im Endeffekt dann die Tore zu machen, die dann halt kommen können. Und ich glaube, wenn du das annimmst, ne, wenn du nicht einfach immer nur siehst, scheiße, ey, die sind jetzt wieder so motiviert und die gehen wieder rein und so weiter, sondern wenn du einfach merkst, okay, pass auf, Leute, ja, wir kommen jetzt hierher und ihr wollt uns schlagen, aber wir sind einfach zu gut für euch, wir werden euch nicht schlagen. Ne? Wenn du das von der Mentalität her, glaube ich, annimmst und einfach merkst, okay, na, wenn ich das hier annehme und sage, ja, versucht mal uns zu schlagen, das wird nicht funktionieren. Also so im Bayern-Style, sage ich jetzt mal, den du dir in der zweiten Liga so ein bisschen aneignen musst, dann glaube ich, kann das einfach eine ganz gute Sache werden. Ich war gestern hier ich bin gerade in Hannover, besuche Freunde und ich war gestern bei 96 gegen Fürth. Und da ist es halt nicht so. Ne? Wenn du Fürth siehst, die haben da echt ganz gut mitgespielt, aber das ist nicht so, dass Hannover wird nicht als die Mannschaft wahrgenommen, die du unbedingt schlagen musst. Ja, das ist irgendwie so, die haben gute Qualität, aber es ist immer noch Hannover 96 und es ist nicht der VfB Stuttgart, der irgendwie fünfmal Meister war, das letzte Mal 2007, vor kurzem noch irgendwie europäisch unterwegs war und wo irgendwie die Gentners und Maxims und Terodde und Längerecks spielen. Ja. Und bei Fürth hat diese letzte Galligkeit, dieses letzte Gift hat gefehlt und das wird es beim VfB, glaube ich, nicht geben diese Saison. Da wird jeder Gegner dieses letzte Gift haben.
Das befürchte ich, aber wie du gesagt hast, da kann man wirklich die Hoffnung haben, dass es auch als Ansporn sehen. Und das dann halt auch, wie der Keeper ja auch von St. Pauli gesagt hat, ein Spieler wie Maxim ist eigentlich qualitativ für die zweite Liga zu stark, was man, finde ich, in seiner Aktion halt auch gut gesehen hat. Der läuft da einmal übers Spielfeld, eine nette Täuschung und macht das Ding halt noch rein. Und das ist einfach für zweite Liga-Niveau ist das, denke ich, sehr, sehr gut. Und sowas musst du halt auch immer wieder ausspielen, also halt auch so den Gegner dann ebenso auch bezwingen, wie das eben Maxim getan hat. Und ich denke, Maxim ist auch noch ein schöner Stichpunkt, der ja überraschend, also relativ überraschend, fand ich schon von Anfang an nicht gespielt hat. Was auch immer jetzt da wirklich der Grund dafür war. Offiziell oder Lukai hat ja gesagt, so nach dem Motto, er stellt auch noch auf, was im Training passiert, und gefühlt hat wohl Maxim da nicht das Letzte gegeben und wurde dann ja diese erste Halbzeit eben nicht eingesetzt, kam in der zweiten Halbzeit, und damit ist ja auch das VfB-Spiel wirklich, wirklich deutlich besser geworden.
Das stimmt, ja. Ich meine, das ist natürlich eine interessante Personalie, weil definitiv der beste Spieler, den du da hast. Ja? Also, ich meine, ihn dann auf die Bank zu setzen, das war schon ein Paukenschlag. Ich glaube schon, ich hoffe, dass Jos Luhukay, und ich glaube das ehrlich gesagt auch, dass Jos Luhukay relativ genau weiß, was er macht. Er ist sehr erfahren. Ich glaube, dass er weiß, dass er sich da jetzt nicht auf den Machtkampf einlassen kann mit Maxim, weil er den braucht. Man hat es auch gesehen. Ich habe Berkay Özcan ich habe den das erste Mal gesehen, vor 2 oder 3 Jahren da nach B-Jugend gespielt. Da ist er rausgestochen, weil er einfach ein überragender Techniker ist, weil er damals körperlich ein bisschen weiter war als die anderen. Jetzt hat man gesehen, gegen St. Pauli hat man gesehen, da war er eher körperlich unterlegen und ich finde, das hat man dann auch seinem Spiel angemerkt. Ne? Da waren einfach so ein paar Dinge dabei, auch so in Sachen Schnelligkeit und Handlungsschnelligkeit, was völlig normal ist, wenn ein Jugendspieler in die zweite Liga kommt, die noch nicht so funktioniert haben. Deswegen glaube ich, dass du Maxim brauchen wirst, gerade wenn er den Platz kriegt, wie er gegen St. Pauli bekommen hat, als die auch so ein bisschen müde geworden sind. Gegen Düsseldorf hat man gesehen, dass du diesen Platz nicht zwangsweise bekommst, wenn deine Defensive ist, die Qualität hat. Und das ist bei Fortuna, glaube ich, so. Akpo Guma zum Beispiel ist ein Spieler, der, glaube ich, durchaus auch mal erste Liga spielen wird. Bocek kann zumindest taktische Aufgaben ganz gut lösen. Das hat man dann gesehen. Und dann wird es auch für Alex ein bisschen enger und da ist man dann darauf angewiesen, noch ein, zwei Spieler daneben zu haben. Und das hat man gegen St. Pauli auch schon gesehen. Es sind noch so ein paar Baustellen in der Mannschaft, die es ganz, ganz dringend zu beheben gilt, weil sonst bist du zumindest nicht der FC Bayern der zweiten Liga und nicht der Top-Favorit der zweiten Liga. Sonst bist du Mitfavorit im Moment, wie du aufgestellt bist. Ne? Dann bist du Mitfavorit, aber noch nicht der Favorit. Und noch, du, im Moment bist du, hast du noch nicht die Ausstiegsgarantie in deinem Kader, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Damit musst du hoch.
Aktueller Stand, finde ich auch, dass mit dem Kader, den du hast, ist ein Aufstieg echt, man garantiert es so oder so nicht. Das denke ich,
Stimmt.
Das sind wir uns alle einig, aber aktuell würde ich sagen, es ist der Aufstieg mit dem Kader schwierig und es müssen noch ein paar Sachen kommen. Ich meine, Schindelmeister hat ja gesagt, dass sie was tun wollen und tun werden. Sie haben jetzt noch gut 15 Tage Zeit und ich denke, es sollte wirklich. es sollte definitiv noch was passieren, dass du ziemlich sicher relativ weit oben spielst. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
Also ich finde, also man hat jetzt also auf ein paar Positionen wirklich klasse Spieler, die auch nicht unbedingt in die zweite Liga gehören. Gerade Maxim, auch wie ein längerer gespielt, hat ja auch schon erste Liga gespielt und auch Terodde stark. Mal schauen, wie Großkreuz jetzt zurückkommt. Du hast eben die paar guten Spieler, aber auf den anderen Positionen ist halt auch eher so, naja, es kann vielleicht sein, dass sich jetzt da welche entwickeln, aber wenn du auch immer gerade solche Mannschaften mit so einer Spielweise gegen VfB hast, ist es eben auch recht schwer, das dann so weiterzuentwickeln, weil es dann doch Priorität ist, jetzt und trotzdem den Druck gibt, aufsteigen, sag ich mal, zu müssen.
Ich denke, das ist halt generell für uns ungewohnt. Wir haben die letzten Jahre war es ja eher so, wir schauen, dass wir im gesicherten Mittelfeld irgendwo landen. Ja. Und jetzt hast du eigentlich schon, finde ich, den Druck und eigentlich auch die Aufgabe, aufzusteigen. Und das ist natürlich schon was anderes. Also einfach von der Ausgangslage her.
Und einerseits ja, andererseits finde ich, hast du in Stuttgart ja nie drucklos gespielt. Und das ist jetzt nicht, also ne, das, ja. ich werde jetzt nicht sagen, das kommt von den Fans oder so, sondern es kommt einfach tatsächlich auch, da tragen auch Medien ein Stück dazu bei. Das kommt aber auch aus dem Verein selbst, ja, wo einfach auch sehr viele Leute immer noch da sind, die sagen, okay, pass auf, ja, wir sind der VfB und wir müssen mal ein bisschen was beschicken. Ja. Und ich meine, letzte Saison hat man dann den Fehler gemacht, zu sagen, okay, naja, wir sollten zumindest mal eine Saison spielen, mit der wir, ich glaube, die Formulierung war, in der wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben oder in der wir schnell im gesicherten Mittelfeld landen und so. Ja, das war das war dann schon wieder ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen viel Druck, den du oder eine Erwartungshaltung, die du aufgebaut hast, wo du gesagt hast, okay, die Mannschaft ist eigentlich so gut, dass wir definitiv im Abstieg nichts zu tun haben müssen. Und das war falsch, weil du hast davor 2 Jahre lang jeweils am letzten bzw. vorletzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft. Und warum solltest du dann plötzlich in der Lage sein, ganz locker im Mittelfeld mitzuspielen? Wir wissen alle, von der Qualität her wäre die Mannschaft eigentlich in der Lage dazu gewesen, aber sie war es von der Mentalität her nie. Und das hat man so ein bisschen außer Acht gelassen. Und ja, jetzt hat sie den Druck, ganz vorne mitspielen zu müssen. Allerdings ist das sehr, sehr positiver Druck, wie ich finde. Und ich glaube, dass das der Mannschaft guttun wird, weil zu wenig Druck funktioniert bei der Mannschaft, auch wenn sich da jetzt ein bisschen was geändert hat. Aber es ist ja trotzdem noch ein Kern da, den ich ganz gut kenne. Zu wenig Druck funktioniert bei der Mannschaft absolut gar nicht, überhaupt nicht, niemals.
Definitiv nicht. Ich glaube, das haben sie echt jetzt in den letzten Jahren oft genug gezeigt. Also, und letztes Jahr war leider der Druck halt einfach zu früh weg, also gefühlt zu früh. Mhm. Da haben sie gedacht, hey, wir haben uns ja getroffen. Wann haben wir uns getroffen? Im März war das, glaube ich.
War das nicht direkt nach dem Sieg? Da war doch die Europa League-Wette, oder?
Genau, da war die Europa League, die Europa League-Wette, genau. Und danach ging es ja eigentlich los, dass sie alles vergeigt haben. Mhm. Und da war auch so dabei dieses Hochgefühl, es lief und da kam vielleicht wirklich das, wie du auch gerade gesagt hast, der fehlende Druck war dann so, okay, läuft ja, jetzt kann uns eigentlich ja nichts mehr passieren. Mhm. Und damit ging es dann eigentlich einen Bach runter und natürlich hast du, genau, und das wissen sie jetzt, das ist definitiv jetzt anders, weil ein Ausruhen gibt es nicht. Du musst immer weiter gewinnen und weiter gewinnen und da reicht auch nicht jedes zweite Spiel zu gewinnen. Damit steigst du auch nicht auf. Also da ist natürlich, es ist mehr Druck da, aber wenn sie in positive Energie umwandeln, wäre es natürlich sehr schön.
Um dieses Problem mal kurz zu veranschaulichen, ja. Ich habe kurz was von zwei Ex-Trainern. Einmal Bruno Labbadia hat immer gesagt, Stuttgart ist für ihn wahnsinnig anstrengend, weil er aus dieser Mannschaft, also er muss wahnsinnig viel geben, um diese Mannschaft bei 100% zu halten. Er muss jeden Tag da einfach an seine Grenzen gehen, damit die auch an ihre Grenzen gehen. Das hat damals darin gegipfelt, dass irgendwie alle so ein bisschen genervt waren und immer gesagt haben, oh, das ist zu viel, was Bruno macht und deswegen musste er am Ende des Tages ja auch gehen. Ich glaube, im Nachhinein hat er einfach wahnsinnig recht gehabt mit dem. Es war einfach, er musste immer die Mannschaft am Limit bewegen, sonst, wenn du ein bisschen weggegangen bist, dann haben sie Spiele verloren. Und Huub Stevens hat zu mir gesagt, mit dem ich gesprochen habe, nachdem der Abstieg dann feststand, der hat zu mir gesagt, ja, Weißt du, beim VfB war es so, entweder es lief halt gut, dann musstest du aber immer Druck geben. Ja, deswegen zum Beispiel dieses Affenthema, dieses Legendäre. Ja, weil er hat damals gesagt, wir haben ein Spiel gewonnen und ich merke, boah, das ist schon wieder alles Larifari hier und der Rasen ist zu stumpf und mach doch mal die Sprenkleranlage an und so weiter. Da dachte ich, das gibt's doch nicht, ey. Wir haben hier noch zwei Spiele vor uns, die wir gewinnen müssen. Aber, und da sagt er, und auf der anderen Seite war es aber so, wenn die mal in eine Abwärtsspirale gekommen sind, dann hast du die auch wahnsinnig schwer da nur wieder rausbekommen, weil sie dann plötzlich verkrampft sind. Es war nicht so, dass sie dann nicht wollten, sondern die wollten plötzlich und haben gemerkt, oh, wir sind doch einfach viel besser, warum gewinnen wir das Spiel nicht? Und dann plötzlich hatten die nur noch Angst und dann hat er gesagt, dann musstest du wieder mit Engelszungen auf die einreden und die streicheln und so. Und du konntest, also er sagt, das war die einzige Station in seiner Trainerkarriere, und er hat ein paar hinter sich, wo er einfach nicht so mal ein bisschen in der Mitte trainieren konnte. Ne? Wo er nicht mal so ein bisschen so einfach ja, normales Training machen konnte, sondern er musste sich immer in den Extremen bewegen, um den Druck in der Mannschaft hoch genug zu halten, wenn sie erfolgreich war, und um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, wenn sie nicht erfolgreich war. Und das muss wohl sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Er hat sich zumindest immer sehr auf Mallorca gefreut nach der Saison beim VfB.
Das finde ich jetzt sehr interessant, weil die Mannschaft hat sich jetzt eigentlich auch wieder verändert. Ich meine, es sind ja wieder einige gegangen. Die Frage ist, ob man das irgendwie an Spielern festmachen kann oder ob das eigentlich irgendwie so tief in dieser Mannschaft im Brustring-Trikot drin ist, weil du hast jetzt ja, wenn du jetzt mal wirklich guckst, du hast ja sehr viele Spieler in den letzten Jahren ausgewechselt. Und vom Stamm hast du jetzt, klar, du hast einen Gentner noch da. Aber Niedermeier ist weg, Harnik ist weg. Das muss doch irgendwie mal aus dieser Mannschaft rauszukriegen sein, dieses
Das stimmt. Das ist ein ganz, ganz
das
interessantes
ist,
Thema. Es gibt die
ja.
Theorie, dass der VfB Stuttgart als, ich sag jetzt mal, als Gesamtunternehmen einfach ein bisschen zu sehr Wohlfühloase ist und das so vielleicht an die Spieler herangeht. Zum Beispiel sind die Gehälter beim VfB ja immer noch sehr, sehr gut gewesen in den letzten Jahren für Bundesligaspieler. Ja, das hast du immer daran gesehen, dass du, wenn du Spieler aufs Abstellgleis gestellt hast, dass du die nicht immer, die nicht immer gleich losbekommen hast, weil die einfach sehr gut verdient haben. Ohne dass es wahnsinnig leistungsbezogene Verträge gewesen wären. Das heißt also, du hast beim VfB ein Klima geschaffen, und ich weiß, dass das die Verantwortlichen auch erkannt haben und dagegen arbeiten. Aber dass das nicht so einfach rauszukriegen ist, indem es einfach ein Stück weit, ja, indem der VfB vielleicht ein Stück weit ein zu guter Arbeitgeber geworden ist, als Unternehmen und auch dann für die Spieler. Und ich glaube, dass du sowas als Spieler im Kopf mitbekommst, und wenn es nur unterbewusst ist. Weil das ist zumindest die einzige logische Erklärung, die ich mir dafür geben konnte, weil du völlig recht hast, ne? Ich meine, wenn du die Truppe vergleichst, die Labbadia hatte und die Stevens hatte und die letztes Jahr dann Zorniger und Kramny hatten, da war nicht mehr viel übrig. Da war kein Ulreich mehr da. Klar, Niedermeyer, Hanik, Gentner war so als Stamm noch da. Alex Maxim ist da. Aber ansonsten ist da echt viel, viel gegangen. Kein Ibišević mehr und der bei Bruno noch alles da war. Und trotzdem hat sich das alles noch so ein bisschen durchgezogen. Und gerade auch so Spieler wie Ulreich und Niedermeyer und Gentner, die waren jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie die Zügel schleifen lassen. Deswegen ein interessantes Phänomen auf jeden Fall. Aber es erklärt zumindest, was diese Mannschaft unter Druck machen kann und mit Druck machen kann und was sie eben nicht kann.
Also, das ist irgendwie ein Gefühl so, bei mir hieß es früher immer in der Schule, wenn der nur wollte, könnte er. Aber ich wollte halt nie. Und so kommt mir mein VfB manchmal auch vor. Wenn sie nur wollten, und das haben sie in der Beginn der Rückrunde ja bewiesen, da ging es, da lief es, aber dann wollten sie eben nicht mehr. Und wie gesagt, interessant ist wirklich halt das Thema, ob du das eben irgendwann aus diesem Verein mal rausbekommst oder welcher Trainer das rausbekommt, ob es an den Spielern liegt oder ob das, wie du gesagt hast, einfach so, das zieht sich so einfach, das wird vererbt. Also du fängst beim VfB an und dann bist du schon in dieser Wohlfühlwelt oder in dieser VfB-Welt drinnen, weil, wie gesagt, von dem wirklichen Kern, seit auch jetzt gerade noch Bruno da ist, ist es eigentlich echt nur noch Gentner. Und eigentlich müsste man sagen, okay, wenn es nur ein Spieler noch ist, das muss ja irgendwann mal weg sein, weil wenn du auch sagst, dass Bruno genauso ich musste so viel geben und so viel Energie reinstecken, das ist wirklich sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, was Luka in ein paar Jahren oder mit ein bisschen Abstand oder Ende der Saison sagen wird. Aber er hat ja auch irgendwann schon mal angesprochen, Das ist bisher so eine seiner schwierigsten Aufgaben, weil ich weiß nicht, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob es auf den Kader bezogen war oder den aktuellen Stand der Kaderplanung. Aber er hat auch nämlich schon mal gesagt, das ist so mit eine seiner schwierigsten Aufgaben, die er bis dato hat. Interessanterweise.
Kann ich mir also auch gut vorstellen, eben was wir jetzt gerade hatten, die Mannschaft und mit der Situation, so ein Verein in die zweite Liga runtergeht und was du generell rund um den Verein, auch die Offiziellen oder auch die Presse. Dazu hätten wir sogar eine Frage von @dk187. Wie, Jens, wie empfindest oder bewertest du die Berichterstattung der lokalen Medien, gerade jetzt auch in dem Zusammenhang?
Meine Lieblingsfrage. Ja, vor der habe ich schon gezittert, aber natürlich ist sie gut, weil die Fragen, vor denen man zittert, die stellen wir ja auch gerne. Insofern ducke ich mich da nicht weg. Das Ding ist nur, ich werde natürlich, also was ich tatsächlich nie mache, ist jetzt irgendwie Kollegen bashen oder sowas, ne? Also ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist, wie es manchmal von außen aussieht, da Bericht zu erstatten. Das sind ganz, ganz viele Einflüsse. Nichtsdestoweniger ist es tatsächlich einfach manchmal so, dass, also generell wird es einfach schwieriger, auch in der Bundesliga Bericht zu erstatten. Das muss man einfach sagen. Vereine versuchen sich mehr und mehr abzuschotten und selbst irgendwie ihre Kanäle zu füllen, was ihr gutes Recht ist. Deswegen ist es aber umso wichtiger, dass wir Journalisten da weiter gut arbeiten, vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr machen, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Einfach wieder ein bisschen mehr uns ranhängen und telefonieren und wieder ein bisschen mehr versuchen, in den Verein einzutauchen, was wirklich schwierig wird, weil über Spieler wird es deswegen schwierig, weil die ganz, ganz früh schon gebrieft werden, am besten nicht mit Journalisten zu sprechen.
Oder wenn sie ein gutes Medientraining haben, dass sie nichts sagen, wahrscheinlich.
Ja, genau, dass sie viel erzählen und dabei nichts sagen. Ja, das waren immer meine Lieblinge. Und davon gibt es wirklich mittlerweile sehr viele. Also, ne, aber trotzdem müssen wir da, glaube ich, ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger dealen. Und das ist auch ein Problem, das du im modernen Journalismus hast. Da müssen wir selbstkritisch sein. Wir machen, glaube ich, zu viele Geschichten nicht, weil wir vielleicht fürchten, dass wir damit jemandem auf den Schlips treten könnten, der uns mal eine Information gegeben hat oder geben wird oder so. Das ist aber kein grundsätzliches Problem der Stuttgarter Journalie, sage ich jetzt mal. Im Stuttgarter Journalismus ist es ganz interessant, was ich immer bemängelt habe. Ich hatte immer das Gefühl, wenn du da nicht wahnsinnig super kritisch bist, dann kriegst du sofort irgendwie mit der Route des Lesers oder des Users eins hinten drauf und die sagen, ja, hier, du musst doch hier mal so ein bisschen den mal wieder auf die Finger klopfen und so. Und ich finde, wenn es positive Dinge zu berichten gibt, dann kann man die auch gerne mal berichten. Und was man, wie gesagt, aber auch gesehen hat, manchmal bei allem Kritischen, das wir hatten, haben wir alle vergessen, die großen Dinge kritisch zu beleuchten. Also ein Beispiel war jetzt letzte Saison, glaube ich, haben wir alle relativ lange gedacht, dass alles ziemlich okay ist. Und da sind uns Dinge rausgegangen, wie zum Beispiel nach dem Leverkusen-Spiel gab es 4 oder 5 freie Tage nach Ostern. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war ein fürchterliches Spiel. Da haben die 2-0 verloren. 2-0 war es, glaube ich, am Ende des Tages.
Weiß
Und
ich nicht mehr.
ja, es war Heimspiel, 0-2.
Ja, ich glaube 0-2,
Und das war desaströs. Die hätten 0-8 verlieren müssen. Echt, ey. Das war fürchterlich. Und zwar gegen die Leverkusener B-11. Da haben irgendwie. Dann
ach, das war, wo
irgendwie
Brandt die beiden Tore
ja,
gemacht hat.
genau. Und wenn Brandt Tore macht und daneben spielt, was weiß ich, Bellarabi und Chicharito und so, sage ich gar nichts, aber die sind in der B11 gekommen, so mit dem letzten Aufgebot. Und das war wirklich eine verheerende Leistung vom VfB. Und danach gab es erstmal über Ostern 5 Tage frei. Da haben wir alle, haben wir da gestanden als Journalisten und haben gesagt, ja, okay, ist ja normal, die hatten jetzt auch einen ganz guten Februar und so. Und Robin Dutt und Jürgen Kramni haben uns erzählt, warum man das macht und warum das Sinn macht. Weil man die Truppe halt auch mal ein bisschen laufen lassen muss und das war einfach verheerend. Und wir alle sind lang genug dabei, egal wer da über den VfB berichtet. Stuttgarter Nachrichten, Zeitung, Bild, ich. Wir waren alle lang genug dabei, um zu wissen, nee, das kannst du mit der Truppe nicht machen. Und das war so ein bisschen dieser Knackpunkt, warum es dann, oder ein Indikator, der gezeigt hat, dass es in die falsche Richtung geht. Und danach gab es auch keinen einzigen Sieg mehr. Und der Schalter konnte nicht mehr umgelegt werden, ja, dieser Hebel. Und das haben wir alles so ein bisschen hingenommen. Und manchmal nehmen wir zu viel hin. Manchmal sind wir zu kritisch, weil wir, und zwar bei Dingen, bei denen du jetzt gar nicht so sehr kritisch sein müsstest. Ja, ich finde, du musst jetzt, keine Ahnung, du musst den VfB nicht dafür in die Wand nageln, dass Puma irgendwie ein silbernes Trikot nicht herstellen kann. Oder du musst den VfB nicht ständig dafür in die Wand nageln, dass die Service-Hotline nicht funktioniert. Ja, das ist nun mal irgendwie ein Ding, das hat jeder Bundesligist. Ja, das regt mich auch auf, wenn ich dann irgendwie in Warteschleifen hänge und so denke mir, ach du Scheiße, ne? Was ist denn hier wieder los? Aber ich meine, das hat jedes Unternehmen irgendwo. Ja, und mit solchen Kleinigkeiten begeben, da sind wir dann immer super kritisch und wehe, du bist es nicht, dann kriegst du auch gerne mal eine böse E-Mail von einem Leser. Aber bei diesen elementareren Dingen sind wir manchmal so ein bisschen zu zahm gewesen in der Vergangenheit. Und das heißt auch nicht, wie gesagt, dass du ständig eine Kampagne fahren musst gegen irgendwelche Entscheider oder sowas. Ja, also um Gottes Willen. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr hinterfragen in der einen oder anderen Situation wäre gar nicht so schlecht gewesen. Und explizit bezieht sich das jetzt nicht auf die Berichterstatter jetzt, sondern das auf die Phase, über die ich noch sprechen kann, nämlich die, in der ich dabei war. Und das ist auch das, was ich mir vorwerfe. Mein kritischsten Kommentar habe ich geschrieben, ich meine, 30. April, bevor oder an dem Tag, als sie nach Mallorca geflogen sind, ins Trainingslager. Und das war definitiv zu spät. Weil da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Nach dem Augsburg-Spiel habe ich Robin Dutt damals in der Mixzone gefragt, ob das denn alles so richtig war, jetzt zu sagen, dass man irgendwie oben angreifen muss und Hamburg und Köln die Ziele sind und ob man nicht darauf hätte achten müssen, Augsburg auf Distanz zu halten. Und da habe ich zur Antwort bekommen, dass er diese Frage irgendwie nicht so gut findet, weil er denkt, dass ich damit der Mannschaft ein Alibi gebe. Und Herr Nagler, wenn Sie meinen, dass die Mannschaft diese Alibis braucht, dann okay, aber das wird es mit mir nicht geben. Und das war falsch, glaube ich. Ja. Und deswegen, also ich finde die Stuttgarter Sportberichterstattung, VfB-Berichterstattung ist nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt wird. Und ich weiß, dass der Job des Sportjournalisten manchmal, es ist ein Traumjob und dass der manchmal nach außen hin einfacher aussieht, als er ist. Aber du musst da ganz, ganz viele Dinge einfließen lassen. Und es ist ein abendfüllendes Thema, was ihr daran merkt, dass die Antwort jetzt, glaube ich, auch schon 5 Minuten dauert oder so.
Ja, aber sehr interessant. Ich fand es auch interessant, dass du diesen Punkt Ostern angesprochen hast. Wir sind jetzt zwar leider oder nochmal bei der letzten Saison angekommen, weil das war der Punkt, wo Dutt ja dann auch irgendwann später gesagt hat, da konnten wir sie nicht mehr einfangen, da haben wir es nicht mehr rumgekriegt. Genau diese Geschichte an Ostern oder da um diesen Dreh rum. Da ging es ein Bach runter, da haben wir es nicht mehr, da konnten wir die Negativlaufen nicht mehr aufhalten. Also
Völlig richtig. Das war in der Zeit,
ja.
in der es ganz gut lief. Und erinnere
Genau.
mich, was Huub Stevens gemacht hat, als es mal kurz lief. Er hat sofort gemerkt, irgendwie, oh, hier, die fangen schon wieder an, irgendwie Sperenzchen zu machen und
Genau.
sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Da hat der Pflöcke reingehauen. Der hätte die über Ostern, glaube ich, wahrscheinlich, der hätte keinen freien Tag angesetzt und hätte dann, wenn er bis Sonntag zufrieden gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich Montag, Dienstag freigegeben. So hätte er es wahrscheinlich gemacht.
Also jetzt nur könnte sein, dass es gerade auch Huub Stevens hat eben die Erfahrung mit schon zig in verschiedensten Mannschaften. Wir hatten jetzt einen Trainer, der jetzt das erste Jahr im Profigeschäft war und generell egal jetzt welcher Trainer gekommen wäre, Kramny oder andere recht unerfahrene im ersten, also wirklich Bundesliga-Jahr VfB-Mannschaft zu trainieren, was du vorhin schon erzählt hattest, ist halt wirklich schwer und dann auch noch in dem Abstiegskampf.
Undankbar.
Völlig, völlig, völlig undankbar. Und dann hat Robin Dutt, der ja eigentlich erfahren genug ist, die Situation leider auch falsch eingeschätzt, was man ihm natürlich vorwerfen muss, weil das sein Job in dem Moment war, aber was ich ihm jetzt nicht irgendwie so ganz generell vorwerfe, weil es ist nun mal so, dass es Fehleinschätzungen gibt und irgendjemand muss Fehler machen, irgendjemand muss absteigen und in dem Fall war es der VfB. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man ihm vorwerfen muss. Also wie gesagt, er hat diesen Fehler gemacht, deswegen hat er dafür auch die Konsequenzen ziehen müssen. Und ist gegangen. Ja, aber da sind, glaube ich, am Ende des Tages dann noch ein paar andere Dinge passiert, die nicht hätten sein müssen. Ja.
Ja, also er ist mit Sicherheit nicht allein für dieses ganze Ding verantwortlich. Genau, und dann können wir mal so, genau, können wir jetzt mal wieder die Kurve Richtung, wo wir bei unschönen Themen sind, können wir einfach gleich mit 0-1 in Düsseldorf weitermachen. Super Übergang. Das Spiel war also für mich so, ich hatte so nach dem St. Pauli-Spiel war schon so, jetzt Euphorie wäre jetzt übertrieben, aber es hat sich gut angefühlt. Ja? Also es war einfach so wieder, wo man abends gesagt hat, hey, du gehst ins Bett und du hast einen guten Gedanken mit dem VfB, fühlt sich gut an. Und dann kommt eben der Freitagskick und dann ist irgendwie alles wieder, nach 90 Minuten alles wieder zu spät, weil wieder einfach viel von dem gefehlt hat, was man sich von der Mannschaft, also oder was ich mir einfach erwartet hätte. Einfach, da hat es wieder so einfach grundlegenden Sachen für mich gefühlt, Wille, da war wieder alles nicht mehr da. Und letztendlich, am Ende hieß es ja auch, der Schiedsrichter, den Elfmeter, den muss er geben, wenn er den ersten gibt für Düsseldorf. Ich finde, also meine Meinung dazu ist, klar, dann hättest du vielleicht 1-1 gespielt, aber du musst auch ohne Schiedsrichter, musst du in Düsseldorf eigentlich gewinnen.
Man hatte.
Auch wenn das zweite Spiel ist, auch wenn du noch nicht hundertprozentig eingespielt bist, aber Düsseldorf, die waren letzte Saison näher an der dritten Liga als, ja, in der zweiten Liga zu bleiben, und dann erwarte ich da ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr als dieses Gekicke da letzten Freitag.
Ja, du hattest als erstes mal individuelle Fehler von Sammer oder weiteren Spielern und hast halt einfach, was es schon Ende letzte Saison war, einfach nicht nach vorne geschafft, zum Beispiel Torotte wirklich mal ins Spiel zu bekommen. Du hast keine Chancen herausgespielt und das musst du eben auch schaffen und dann Schiedsrichter hin und her. Aber ja, und man hatte eben auch noch verdammt viel Glück eben durch einen Längerack, der sensationell gehalten hat. Es hätte ja schon viel früher, hätte man viel höher zurückliegen können. Das muss man ja auch immer noch in dem Zusammenhang bedenken.
Ja, da hast du völlig recht. Also erstmal war Langerak sensationell und ich finde, mit dem musst du dir hinten echt überhaupt keine Sorgen machen. Und das war, glaube ich, auch eine der kapitalen Fehleinschätzungen der letzten Saison. Aber wir gehen von der letzten Saison weg und bleiben mal hier bei diesem Düsseldorf-Spiel. Eine Aussage war mir gerade zu sehr schwarz-weiß, nämlich, na, ich glaube irgendwie, dass da kein Wille zu sehen war oder sowas. Das
Wenig
wird,
Wille her.
find ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich
Okay.
meine, du hast natürlich ein Spiel gehabt, das total anders ist als das, was du bislang hattest. Also du nicht nur davon, nicht nur deswegen, weil Düsseldorf so krass motiviert war und so weiter und so fort, sondern erste Halbzeit gab es irgendwie so mal ein paar Sequenzen. Ich glaube, zweite Halbzeit auch. Ich habe nebenher Spielberichte geschrieben, weil ich das Spiel zusammengeschrieben habe für unsere Online- und Bund-Version. Du hast Sequenzen gehabt, wo wirklich alle Feldspieler in der Düsseldorfer Hälfte waren, aus dem Spiel raus. Wo quasi Toni Sunic und Steven Sammer so die letzten VfB-Spieler waren und die waren 5 Meter in der Düsseldorfer Hälfte. Das hat so ein bisschen ausgesehen tatsächlich, deswegen habe ich vorhin mal FC Bayern, das war nie gesagt, das hat so ein bisschen ausgesehen, wie Bayern gegen seine Gegner spielt, außer dass Bayern halt seit Jahren das Konzept Ballbesitzfußball hat. Ja. Und da war es dann so, keiner, der hat dann, ich glaube, Insua ging da mal links, da hat dann Kiesewetter den mit gedoppelt, hat dann einfach nur den Ball rausgeschlagen, der landete wieder bei Sama. Und das war dann so, ja, einfach eine Spielweise, die der VfB lange, lange, lange nicht hatte. Ne? Einfach einen Gegner, der sich eingeigelt hat und den musst du jetzt bespielen. Und ich glaube, das braucht Zeit, um sich darauf einzustellen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt, fand ich, was Luukay am Anfang der Saison gesagt hat, dass du vielleicht mit 4 oder 5 Punkten aus den ersten 4, 5 Spielen rausgehst, find ich das völlig in Ordnung. Das ist nicht das Ziel, das es sein sollte, aber das kann dir einfach passieren. So ein Spiel wie in Düsseldorf kann dir passieren. Ich finde, der Wille war erkennbar, die wollten alle und haben deswegen auch zum Beispiel bis zur letzten Sekunde die Chance auch dazu gehabt. Das war ein klarer Elfmeter, so klar wie der von Sama auch einer war. Und dennoch war der Sieg, da müssen wir nicht drum reden, für Düsseldorf verdient, weil die besseren Chancen hatten und die mit der ganzen Situation irgendwie so ein Tick besser in dem Spiel zurechtgekommen sind. Ja, aber ich denke, damit werden die VfB-Fans noch 2, 3 Spiele und Wochen leben müssen, dass es Spiele gibt, die irgendwie so laufen werden. Und je mehr man dann sich auf diese neuen Gegebenheiten einstellt, dass man das Spiel plötzlich machen muss und dass es viel über Kampf geht und dass du diese Spiele, diese Mannschaften dann geduldig auch mal auseinanderschrauben musst. Ich denke, umso besser wird es werden. Aber auch nur dann, wenn du noch so zwei, drei Baustellen halt behebst. Und ich, so leid mir das tut, die Innenverteidigung ist definitiv eine davon. Ich weiß nicht, was bei Kaminski los ist, ob der Trainingseinheiten verpasst hat oder ob das einfach noch nicht reicht. Aber das ist natürlich schon, wenn du Steven Sammer siehst, der schon gegen St. Pauli, fand ich, unsicher war und jetzt gegen Düsseldorf wieder, dann macht man sich schon Gedanken, warum Kaminski nicht spielt, wenn Baumgartl nicht fit ist. Auch die linke Seite offensiv war in keinem der beiden Spiele bislang eine Lösung. Philipp Heise, glaube ich, sind wir uns einig, dass das nicht gereicht hat, was er gegen St. Pauli gebracht hat. Boris Taschi fand ich gegen Pauli als Joker gut, gegen Düsseldorf nicht. Und wenn wir bei Sama und Taschi zum Beispiel sind, dann sage ich halt, okay, früher haben Spieler wie Julian Schieber oder Timo Werner oder Daniel Didavi, die haben halt in der zweiten Mannschaft meistens regiert, wenn sie da gespielt haben, und sind deswegen nach oben gekommen. Und Steven und Boris sind letzte Saison mit dem VfB 2 abgestiegen. Und haben jetzt nicht irgendwie, Boris hat jetzt nicht als Stürmer irgendwie 15 Tore in der dritten Liga. Also jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt zwei Ligen höher spielen. Und dann glaube ich einfach, dass es eine Qualitätsfrage ist. Dann brauchst du vielleicht in der Innenverteidigung noch einen Spieler und du brauchst offensive Außen mindestens noch einen Spieler, je nachdem, wann Kevin Großkreutz vielleicht mal wieder fit wird und wie Tobias Werner einschlägt. Und das, glaube ich, brauchst du relativ dringend, sonst wird die Saison halt so sein, dass du oben mitspielst und eventuell aufsteigst und eventuell nicht.
Ja, an Großkreutz habe ich nur vorhin irgendwas bei den Kollegen von der Stuttgarter Zeitung oder von Stuttgarter Nachrichten irgendwas gelesen, dass der wohl, dass es da besser aussieht oder dass da irgendwie die Zeichen auf nicht mehr so lange Pause hindeuten.
Und da gab es aber auch schon 10 Nachrichten hin und
ja,
her.
Ja, aber das war jetzt heute irgendwie.
Okay.
Heute, ich suche es jetzt gerade nicht nochmal parallel raus, bevor ich jetzt hier auf der Tastatur rumklimper. aber das Thema Verletzte ist ja generell, ich meine, jetzt kam ja noch in der 11. Minute ist ja Hosogai auch noch verletzt raus. Also es ist halt auch so eine Geschichte, das ist natürlich auch Thema Kaderstärke und sehr unglücklich, dass wir einfach auch gerade relativ wirklich viele Verletzte haben. Mhm. Du hattest auch die Innenverteidigung angesprochen und wenn ich halt denke, dass ein Baumgartl fehlt halt, den ich stärker als alle, die da sonst gerade rumkicken, ansehe.
Definitiv.
Und so einer fehlt da halt und dann Sunjic, da fragst du dich halt, der hat in der ersten Liga nicht wirklich, da war er gefühlt zu langsam und in der zweiten hat sich nicht wirklich verbessert, finde ich. Also bei dem ist irgendwie, ja, mit dem tue ich mich echt schwer, weil ich auch das Gefühl habe, dass auch die zweite Liga irgendwie noch nicht so ganz seine Kragenweite ist. Also er hat es noch nicht so hundertprozentig gezeigt, dass er da jetzt irgendwie besser aufgehoben ist oder dass es da besser funktioniert für ihn.
Ich fand ihn ganz okay, ehrlich gesagt, sowohl gegen St. Pauli als auch gegen Düsseldorf. Ich finde, er ist nicht so langsam, wie er gerne gemacht wird. Es ist natürlich, also auch mir fällt schwer, das zu sehen, ehrlich gesagt, weil ich ihn halt letzte Saison gesehen habe und gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass das der ist, den du am 28. August verpflichtest für 3 Millionen Euro. Das kann einfach nicht wahr sein, wirklich. Nicht für das, was du da spielen willst. Ich meine, die wollten einen schnellen Linksfuß und holen Toni Sunic. Das ist atemberaubend, echt, ey. Es ist atemberaubend. Ich weiß nicht, als der Transfer fix war, bin ich extra nach Belgien gefahren, nach Brüssel, weil Belgien gegen Bosnien gespielt und habe mir den angeguckt. Da ist er eingewechselt worden, 55. Minute. Und die wollten definitiv einen Linksfuß und holen Sunic. Und der wurde 55. eingewechselt. Und dieser völlig verunsicherte Innenverteidiger Vranjes, der musste dann auf die linke Seite der Innenverteidigung gehen, weil Sunic einfach nicht links spielen kann. Und auch jetzt ist es ja wieder so, dass er rechts spielt und Sammer links. Wobei Steven keine schlechte Ballbehandlung hat und auch keine schlechte Spieleröffnung hat, also besser als Sunic. Und dann ist er ja auch nicht schnell. Der hat dann in 35 Minuten, die er gespielt hat, hat er natürlich aber auch gegen, muss man dazu sagen, gegen Lukaku und danach Origi gespielt, die natürlich beide sehr schnell sind. Aber da hast du halt gemerkt, schnell ist er nicht. Ich finde, Sunic hat ein paar sehr, sehr gute Stärken, die gerade in der zweiten Liga zum Tragen kommen können. Erstens ist er nicht wahnsinnig langsam, aber halt nicht schnell genug für das, was Zorniger spielen wollte. Zweitens kann der Kopfbälle abräumen. Drittens ist er am Mann sehr, sehr stark. Also auch wenn er das in der ersten Liga ganz oft nicht gezeigt hat, aber als Zweikämpfer kann der eigentlich was.
Die berühmten versteckten Stärken.
Ja, so ungefähr, die er jetzt ja vielleicht zeigen könnte, wenn du einen neben ihm hättest, der ihn führen kann. Ich glaube, das ist im Moment noch für Toni, weil der natürlich ein Jahr hat. Das ist ja auch mental einfach verheerend, ja. Und ich glaube, den müsstest du mal wieder so langsam neben einem aufbauen, der wirklich ihn führt, ja. Und dann kann der, glaube ich, auch wichtig werden, in der zweiten Liga zumindest, wenn du nicht totales Megapressing spielst, dann kann das funktionieren. Und bei Steven Sammer habe ich tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es Gründe hat, warum ja nicht mal Jürgen Kamni, der aus der zweiten Mannschaft kannte, hat, irgendwie gesagt hat, okay, du bist mein Mann, sondern warum Kramny auf Georg Niedermeier gesetzt hat.
Aber wer soll da jetzt gerade sagen, da führen? Weil eigentlich Baumgartl bräuchte auch noch jemand, den ihn führt. Und dann wäre eher Sunjic der, der Baumgartl führen müsste, wenn der mal wieder da ist.
Spannendes Thema, ne?
Ja.
Ist es tatsächlich, und das ist auch die Frage, ob Timo das schon könnte. Es gibt da immer wieder den einen oder anderen, der sagt, nee, er kann es, glaube ich, nicht. Das weiß ich nicht. Qualitativ hat er es, glaube ich, drin. Aber er ist natürlich auch noch sehr jung. Vielleicht müsste man in der Innenverteidigung einfach nochmal nachlegen. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Geld da. Und ich glaube, Innenverteidigung und offensive Außen, das sind die zwei Baustellen. Ansonsten, wenn Hosogai wieder fit ist und Grgic fit ist, dann bist du, glaube ich, auf der 6 einigermaßen okay aufgestellt. Vorne hast du Terodde und Gini, wenn er wieder fit ist. Den darf man ja nicht vergessen. Auf der 10 hast du mit Maxim einen sehr guten und mit Özcan ein gutes Talent. Das heißt also, dir fehlen noch offensive Außenverteidiger, bist du gesegnet. Das sag ich hier sehr, sehr gerne. Du bist für die zweite Liga gesegnet mit Insua und mit Klein, die wirklich viel zu gut sind für diese Liga, auch wenn sie es letzte Saison leider oft nicht gezeigt haben. Aber dann brauchst du, glaube ich, in der Innenverteidigung noch was und auf den Außenpositionen brauchst du mindestens noch einen, wenn nicht sogar zwei Spieler.
Ich erinnere mich an einen Tweet von gestern, wo eben gerade, ich weiß nicht, aus welchem Artikel es jetzt entnommen worden ist, da eben ein Posten oder eben eine Neuverpflichtung ist ein erfahrener Innenverteidiger. Das würde ja genau die Frage beantworten. Das wäre dann ja letztendlich die Person, an der sich sowohl Baumgartl als letztendlich auch Sunic ja aufrichten können oder da einfach noch was mitnehmen können. Das wäre ja genau diese Person. Also eigentlich Georg Niedermayer, ne?
Der hat ja noch keinen Verein,
Er hat noch
also
keinen Verein.
Ja,
vielleicht.
das stimmt. Aber ich glaube, das Thema ist einigermaßen durch von beiden Seiten.
Ich glaube auch, es ist auch besser so.
Ja, ich hab ihn ja immer sehr, 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 sehr geschätzt, weil er einfach auch ein ganz, ganz großartiger Typ ist, der auch für den VfB einfach eingestanden ist, ne? Und der sich wirklich auch immer gestellt hat, der immer alles gemacht hat. Ich finde, der halt auch sich Fans gestellt hat, der, egal zu welcher Zeit, ob er auch gerade gespielt hat oder nicht, der war immer da. Aber ich sehe natürlich aber auch, wenn die Leute zu mir sagen, du pass auf, der ist aber Fußballer und wird dafür bezahlt und nicht dafür, wie cool er ist. Aber ich glaube, dass der. Ich würde ihm zumindest wünschen, dass er jetzt noch 2 Jahre, 2 gute Jahre in England hat oder so, oder 3. Das wäre, glaube ich, für ihn ganz gut.
Also ich finde auch menschlich, also als Typ keine Themen, kein Thema, absolut okay. Aber als Spieler war es halt echt für Bundesliga nicht ganz ausreichend.
Ja, das will ich nicht sagen. Es ist mir nicht
Der hat
total.
ja auch seine guten Zeiten,
Ja,
also.
ich weiß, ich erinnere mich an ein wunderbares 1:1 gegen Wolfsburg, wo er in Stürmermanier, also ich glaube letzte Minute, das
Ja.
war, erinnert dich auch noch?
Den musst du erstmal so annehmen.
Der hat doch letzte Saison wann waren es 2 Tore gemacht? Das war
Gegen
doch für
Frankfurt.
Hochphase im Februar, oder?
Die
Gegen
Hoffenheim hat der
Frankfurt.
Doppelpack sogar geschnürt, ne?
Ja, genau, das war das
Frankfurt.
Spiel, also.
Ja, super, Niedermayer.
Man muss aber natürlich auch sagen, es ist immer die Art und Weise Fußball, die du spielen willst. Und ich kann jeden verstehen. Ich grüße hier bei Jens 1893, mit dem ich, glaube ich, die ausuferndsten Niedermayer-Diskussionen hatte. Und ich kann ihn total verstehen, wenn er zu mir sagt, du pass auf, Platz 11 aufwärts, wenn du irgendwie mehr beschicken willst, dann kannst du nicht mit Niedermayer spielen. Ist okay. Zumindest nicht dann, wenn du halt das Spiel machen willst und einen spielstarken Innenverteidiger brauchst. Das weiß Georg ja auch selber, dass er nicht mehr der Rastelli einer Kugel wird oder sowas. Aber ich glaube, wenn du ihn stark gemacht hättest über jetzt eine lange Zeit, dann wäre er eigentlich einer gewesen, der eine Innenverteidigung im Abstiegskampf hätte tragen können. Auch wenn er letzte Saison leider mit gepatzt hat. Das muss man auch noch sagen.
von welchem jetzt Neuzugang bist du jetzt am meisten überrascht bisher, wo wir jetzt gerade dabei sind?
Überrascht. Am meisten überrascht bin ich von Kaminski, ehrlich gesagt, weil er nicht spielt, obwohl Baumgartl nicht spielt. Das kann ich mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt. Das ist so die Frage, die ich auch gerne nochmal beantwortet hätte. Also, das muss mir nochmal jemand beantworten, warum der nicht spielt. Also, du holst den extra, der hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, wenn ich es richtig weiß. Und dann ist er jetzt die Nummer 4 in der Innenverteidigung. Ich meine, ich weiß, wie das ist, kommst aus einer anderen Liga und musst dich ein bisschen umstellen. Und wenn es nur daran liegt, dann ist es okay. Wenn es aber daran liegt, dass sie jetzt schon erkennen, dass die Qualität nicht reicht, dann fände ich das besorgniserregend. Und am meisten positiv überrascht. Ich meine, im Moment spielen, korrigiert mich, aber im Moment spielen drei neue in der ersten Elf, oder? Mit Hosogai, mit Zimmer und mit Terodde. Und da würde ich sagen, am meisten positiv angetan bin ich von Hosogai, aber das ist keine Überraschung. Was das angeht, nachgewiesene Qualität, ne? Wenn du siehst, wie der in Zweikämpfe geht und wenn du siehst, mit was für einer Aggressivität der spielt und Bälle abpressen kann, finde ich das gut. Zimmer finde ich so von seiner ganzen Mentalität geil, ne? Also ich weiß nicht so, ob fußballerisch ist er, glaube ich, jetzt auch nicht der allergeilste Techniker. Aber der bringt halt eine Mentalität mit, der rennt hinter jedem Ball her, der geht in jeden Gegner rein. Das ist eine schöne, aggressive rechte Seite, die er damit klein bildet. Der hat so ein bisschen Großkreuz-Qualitäten, finde ich. Und Großkreuz ist aber definitiv der bessere Fußballer.
Gespannt bin ich ja noch bei Terodde. Ich meine, er kommt ja mit, hat einige Tore letzte Saison ja geschossen. Aber ich denke, da muss sich auch letztendlich die Mannschaft auch noch mit ihm, weil in Düsseldorf, finde ich, hat es nicht wirklich funktioniert mit ihm,
Nee,
leider.
ging's Pauli auch nicht.
Ja, und ich hoffe, das kriegen sie noch hin. Das sah in der Vorbereitung teilweise schon besser aus. Aber da hoffe ich einfach, dass das noch funktioniert, weil der kann definitiv die Tore machen. Aber ich denke, da muss die Mannschaft einfach noch eher sich ein bisschen finden. Da merkst du halt einfach, dass da schon wieder einiges durcheinander gewürfelt worden ist.
Ja, das ist
Ja,
die
absolut.
komplette Offensive. Also das weiß
Genau.
man schon die letzten Jahre, wenn die richtig zusammen funktioniert, richtig zusammenspielt, dann bekommt er auch mehr Bälle und dadurch mehr Chancen. Wir hatten ja das letzte Jahr mit dem Werner auch keinen schlechten Stürmer, aber wenn er keinen Ball bekommt, kann er ihn nur doch keinen reinmachen. Also jetzt mal von den nicht versenkten abgesehen.
Das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Bei Terodde muss man natürlich auch sagen, der muss eingesetzt werden. Ne? Das ist,
Genau.
der ist zwar von der Statur her ähnlich wie Ginzek, aber ist ein bisschen anderer Spielertyp. Ginny ist ja wirklich, hat einfach auch einen Tick mehr Qualität, muss man dann auch sagen. Ne? Das hat schon Gründe, warum Terodde jetzt mit Ende 20 eben noch zweite Liga spielt und Ginzek im Dunstkreis der Nationalmannschaft steht, wenn er fit ist. Ginny ist dann einer, der kann mitspielen, den kannst du, ne? Mit dem kannst du spielen. Terodde ist, glaube ich, eher so klassisch, den setzt du ein und wenn er dann einen Ball liegen hat im 16, dann macht er den halt. Das ist ja eine ganz hervorragende Qualität. Wenn er nicht gerade einen Blackout hat, wie jetzt in Düsseldorf. Aber ich glaube, das wird ihm nicht so oft passieren. Und dafür brauchst du halt über außen aber noch ein paar Leute, die ihn einsetzen können. Und
Genau, er muss
ich
gefüttert
glaube,
werden.
genau, und ich glaube, dass das nicht Boris Tatschi ist. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so gerne ich seine Mentalität mag, dass das nicht Jean Zimmer ist, der, glaube ich, als rechter Verteidiger so ein bisschen mehr machen könnte als Rechtsaußen. Ich glaube nicht, dass es jetzt derjenige ist, der auf Rechtsaußen irgendwie zwei Leute vernascht und dann irgendwie eine geile Flanke schlägt.
Ja, ich meine, genau, das sind wir ja schon, oder wir hatten ja schon das Thema eben Verstärkung, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich da eben noch was tun muss, dass eben auch solche Sachen dann besser funktionieren und die Verletzten zurückkommen.
Ja, man ist natürlich wieder ein bisschen spät dran. Ne? Das ist so das
Das
VfB-Syndrom. Das Erfolgsmodell der letzten Jahre haben sie wieder ausgegraben und holen am 29. August wieder zwei Spieler. Ich meine,
Ich meine,
wenn.
wir sind Traditionsverein, das machen wir
Absolut.
machen wir das konsequent viele Jahre, sonst glaubt uns das keiner.
Sie ziehen es durch, ja. Ne? Ich
Genau,
meine,
also da.
du hast die Möglichkeit, noch was zu machen. Das ist okay. Und wenn das dann dieses Jahr reicht, um aufzusteigen, ist es in Ordnung. Wenn es nicht reicht, ist es natürlich verheerend. Was du allerdings machen solltest, ist, wenn du dann die Truppe so zusammen hast, dass sie dieses Jahr den Aufstieg spielt und ihn dann auch schafft, solltest du sehr, sehr früh dieses Jahr dran sein und wirklich, wirklich den Kader dann für die erste Liga stehen haben. Das hat Freddy Bobic hat das einmal, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, leider mit den falschen Spielern, die er da geholt hat. Aber da war der Kader tatsächlich mal zum Vorbereitungsstart fertig. Und ich glaube, so muss es gehen. Und dann musst du halt Spieler finden, die nicht nur einzeln Sinn machen, wie es bei denen allen der Fall war. Also so, was weiß ich, so Leitner und Rausch und Obdelau, die da gekommen sind, fand ich alle einzeln okay und die haben halt als Mannschaft leider überhaupt nicht funktioniert. Aber ich glaube, so in die Richtung musst du halt dieses Jahr arbeiten. Das wird Schindelmeisters größte Aufgabe sein. Jetzt parallel noch zwei Spieler zu holen, die die Mannschaft so verstärken, dass du am Ende, egal wie, aufsteigst. Und dann, während diese Saison läuft, für die erste Liga einen Kader zu planen, der wirklich entwicklungsfähig ist und der zusammenpasst.
Ist
Das
halt die
wird.
Frage, ab wann du planen kannst, falls es soweit kommt.
Ja, also ich meine, Schindelmeister hat ja schon, das hat er ja schon sehr deutlich gesagt, dass der Kader deutlich früher stehen muss. Das war ja schon eine Aussage von ihm. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er da nach Stuttgart gekommen ist und gesehen hat, was bisher passiert ist. Ich glaube, hat er wahrscheinlich auch gedacht, so, aua, das war noch nicht so viel. Und er hat es eben schon gesagt, dass das, also mit der Position, die der VfB hat, also jetzt aufgestiegen oder nicht aufgestiegen, dass du halt einfach früh dran sein musst, wenn du an vernünftige Spieler kommen möchtest.
Ja,
Und ich denke, da hat er verdammt recht. Also
das mit Sicherheit.
da kannst du halt nicht warten bis 31. August und dann noch wieder irgendjemand.
Ja. Aber er hat ja den Vorteil, dass er diesmal schon früher da ist und nicht erst Mitte Juli irgendwie geholt würde oder Anfang Juli. Oder. Das ist natürlich auch atemberaubend. Du trennst dich vom Sportvorstand und hast dann erstmal nichts in der Hinterhand. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Und auch daran zeigt sich halt so ein bisschen dieses ganze, ja, sag ich mal, Führungsdilemma, das du beim VfB einfach schon lange hast. Bin mal gespannt, ob das mit der neuen Führung dann anders wird.
Ja, genau. Heute wurde ja offiziell vom VfB per Newsletter die Mitglieder informiert, dass der neue Präsidentschaftskandidat der ehemalige S21-Sprecher Dietrich ist. Da wird auch schon sehr kontrovers diskutiert, weil so nach dem Motto halt schlechte Vorgeschichte und trägt es quasi das negative Image mit in den Verein rein. Aber ja, ich denke, da muss man noch ein bisschen abwarten, was er zu sagen hat, was der Verein dazu sagen hat. Also ich fühle mich da aktuell überhaupt nicht in der Lage, ihn irgendwie näher einzuschätzen. Ich kann noch relativ wenig zu ihm sagen.
Auch und was es für Alternativen gegeben hätte. Ich denke, also da fühle ich mich nicht genug drin, um das groß und bis jetzt werten zu können drüber.
Interessant fand ich, sorry, dass er wieder ehrenamtlich, dass es wieder ein ehrenamtlicher Präsident wird. Das finde ich allerdings wirklich spannend oder interessant, was ein VfB dazu. Also es hieß ja in der aktuellen Zeit, also in der aktuellen Lage wären Ehrenamtliche halt besser. Also das fand ich überraschend.
Könnte natürlich auch schon, vielleicht, also rein spekulativ, weil ich mich jetzt mit dem Thema jetzt zumindest noch nicht insidermäßig beschäftigt habe, könnte natürlich ein Vorgriff auf eine Ausgliederung sein, dass du sagst, okay,
Ja.
dass er vielleicht auch dann EV-Präsident werden würde und du holst dir einen anderen Vorstandsvorsitzenden dazu, das könnte sein. Oder dass man ihm gesagt hat, pass auf, bei Ausgliederung wirst du Vorstandsvorsitzender und da ist dann wieder ein Gehalt dabei. Auf der anderen Seite glaube ich, er ist, glaube ich, 68, wenn ich es richtig weiß.
Ja. Genau.
Ich nehme an, dass er auch durch Quadrex seine Schäfchen so mehr oder weniger im Trockenen hat und jetzt nicht auf das Geld angewiesen ist. Also insofern glaube ich ihm zum Beispiel auch, dass ihm das Projekt was bedeuten würde. Also da bin ich mir relativ sicher. Nach allem, was ich von ihm weiß, ich kenne ihn nicht persönlich, geht er die Projekte, die er angeht, mit sehr viel Leidenschaft und Konsequenz an. Das war wohl so, er ist ja im Fußball jetzt nicht unbeschrieben, auch im Stuttgarter Fußball nicht. Durch
Bei den Kickers aktiv.
sein Kickers-Engagement. Davor war er, ich weiß nicht wie genau, aber in Berlin, glaube ich, auch ein bisschen verbandelt bei Hertha, als Dieter Hoeneß da der Manager war. Also insofern ist er jetzt nicht völlig inkompetent, was Fußball angeht, was finde ich schon mal ein sehr, sehr großes Plus ist. Weil du nicht Vereinspräsident sein oder VfB-Präsident sein kannst und nur aus der Wirtschaft kommen kannst. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, ob er S21-Sprecher war, ehrlich gesagt, finde ich für den VfB-Präsidenten völlig egal. Also wirklich komplett. Ganz davon abgesehen, dass ich seine Arbeit als S21-Sprecher auch nicht beurteilen kann. Natürlich ist bei dem Projekt einiges falsch gelaufen in der Öffentlichkeitsarbeit, aber inwiefern er da ja, dafür verantwortlich war, weiß ich jetzt auch nicht. Wäre mir dann auch ehrlich gesagt völlig egal. Das sind zwei komplett unterschiedliche Themen. Ich glaube, was man so hört, ist er jetzt nicht irgendwie derjenige, der so mit jedem gut Kirschen essen will. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin mal hatten, die ganze sozusagen Kultur im Verein und dass es vielleicht so viel Wohlfühloase ist. So vom Gefühl her finde ich, ist das nicht die allerschlechteste Idee, wenn das, was man über ihn hört, tatsächlich stimmt, ihn zu nehmen. Und ich hoffe, er macht dann mehr draus als seine Vorgänger. Das wäre relativ wichtig.
Das wäre sehr schön, ja. Ich meine, also irgendwie, also noch rückblickend, ich fand jetzt Wahler, das war mit Sicherheit auch nicht alles schlecht, was er angedacht hat und was er gemacht hat, aber da liegt dann halt einfach der Abstieg, überwiegt dann halt alles. Aber es war mit Sicherheit nicht alles, alles schlecht, aber er war in manchen Sachen, da stimme ich dir zu, war er vielleicht einfach auch zu nett, zu freundlich und da hätte es vielleicht mal gut getan, wenn da eher mal, ja, auch auf Gegenwind auf ausgerichtet ist oder wenn man da einfach mal
Ja.
mehr dagegen haut. Das mag so sein. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Also ich habe eben sei es, dass er eben bei den Kickers mit seiner genau Quatrix, doch Quatrix genau drinnen war und damit er auch sehr, sehr viel gemacht hat. Aber ansonsten weiß ich auch wirklich nicht arg viel über ihn. Bin einfach mal gespannt, was da jetzt so die nächsten Tage auch in der Presse rauskommt über ihn oder beziehungsweise was geschrieben wird, was so die Einschätzungen
Er wird
sind da.
sicherlich auch sprechen.
Genau.
Ja, ich erwarte von einem Vereinspräsidenten, also Bernd Wahler, finde ich, ist ein großartiger Visionär. Wenn man sich mit dem unterhält, dann hat man danach irgendwie das Bedürfnis, selber jetzt irgendwie mal Dinge in seinem Leben zu machen, die einem schon längst sind, von denen man dachte, ja, vielleicht kann man das irgendwann mal machen. Und wenn du dich mit Bernd Wahler unterhalten hast, denkst du, ja, warum machst du es nicht einfach? Weil er ist wirklich einer, der ganz viele sehr, sehr gute Ideen hat, von denen der VfB vielleicht sogar in Zukunft profitieren wird. Wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, Freddy Bobic, der dieses Nachwuchsleistungszentrum da hat hinstellen lassen, was, glaube ich, seine größte Hinterlassenschaft war für den Verein. Aber bei Bernd Wahler ist es echt so, der war halt einfach zu unsichtbar. Das muss man leider sagen. Das ist so ein bisschen die VfB-Strategie in den letzten Jahren mit dem Präsidenten gewesen, dass die sich nicht in den Vordergrund drängen sollen, weil sie vielleicht nicht so die sportliche Ahnung haben. Und das ist, glaube ich, komplett falsch. Du brauchst so drei starke Männer. Der eine ist ein Trainer, der andere ist der Sportvorstand, der dritte ist der Präsident. Und diese Troika muss funktionieren und die müssen sich gegenseitig befruchten und die müssen sich gegenseitig auch kontrollieren. Und ich finde, du kannst als Präsident das nicht so dahin laufen lassen, wie es leider zum Beispiel in der Endphase passiert ist, als Bernd Wahler ganz, ganz bewusst, das war eine bewusste Entscheidung, gesagt hat, ich bin der Chef, der seinen Mitarbeitern vertraut. Und deswegen vertraue ich euch Robin Dutt, wenn der sagt, und Jürgen Kramny, wenn die sagen, wir machen ein Trainingslager auf Mallorca vor dem Bremen-Spiel. Und da war mir aber immer zu wenig hinterfragen. Und ich finde auch, dass ein VfB-Präsident mehr in der Öffentlichkeit auftauchen sollte und sich mehr positionieren sollte, um einfach ein Gegengewicht zu schaffen, auch zu einem Sportvorstand, weil wir jetzt zwei Beispiele hatten von Sportvorständen, die irgendwann zu mächtig geworden sind, weil sie zu viel in diesem Verein zu machen hatten auch, ja, also nicht nur, weil sie es unbedingt wollten, sondern weil es auch an sie herangetragen worden ist. Und dieses Problem, glaube ich, haben sie beim VfB erkannt. Und wie gesagt, ich kenne Wolfgang Dietrich nicht persönlich, aber wenn ich das Profil, das ich so von ihm höre, richtig einschätze, dann könnte das auch ein bisschen dagegen steuern.
Okay, dann kommen wir mal so langsam zum Abschluss des VfB-Teils und noch zu die finale Frage da. Was erwartest du dir von der Saison?
Das ist im Gegensatz zu sonst eine sehr, sehr kurze Antwort, Platz 1 oder 2.
Okay, dann gehen wir jetzt über zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir dir ein paar Fragen stellen, die wir jedem Gast stellen. Und zwar die erste wäre: Was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Gab es viele, weil ich jetzt echt viele Spiele gesehen habe seit 1988. Und da sind echt ein paar Perlen dabei. Und da kommen auch so Dinge dazu, ehrlich gesagt, wie einer von 13.000 gewesen zu sein 1997 gegen VfL Wolfsburg in der englischen Woche. Ich glaube, das wird es in Stuttgart auch nie wieder geben, dass nur 13.000 bei einem Bundesligaspiel sind. Allerdings war es kein Highlightspiel, weil das ist verloren gegangen. Ich glaube, das emotionalste Spiel, bei dem ich je war, da war ich noch kein Reporter und hatte deswegen auch diese Distanz noch nicht, die man sich im Reportersein automatisch aneignet. Und wenn man einfach zu viele Dinge erfährt, die du als Fan nicht wissen solltest. Und das war 2007 in Bochum. Also ich war sowohl in Bochum als auch dann beim Heimspiel gegen Cottbus. Und ich fand aber, ich glaube, das wird irgendwie jedem so gehen, der beide Spiele gemacht hat. Bochum war einfach nochmal eine Stufe krasser. Ja, das war echt, also dieser ganze Spielverlauf irgendwie, wie du zweimal hinten legst und dann drehst du das Ding plötzlich und dann steht plötzlich 3-2 und aus Dortmund kommt dieses 2-0 und dann hält Hildebrand diesen Ball, den du auch nur hältst, wenn du den Lauf hattest, den er damals hatte. Also das war schon eine Weltsensation einfach. Also das war, da rede ich drüber und kriege Gänsehaut. Und ich glaube, dann ist das zu Recht ein Highlightspiel.
Okay, und was war dein Lieblingsmoment als Journalist? Nicht unbedingt vielleicht auch Spiel, vielleicht auch irgendwas rund um VfB?
Mein Lieblingsmoment als Journalist, lass mal kurz überlegen. Das ist nicht so einfach. Also da gab es auch ein paar. Ich glaube, ziemlich geil war Trainingslager in Portugal. Das war gar nicht so lange her, das war letztes Jahr, glaube ich, 2015, mit Stevens. Erstens mal war das für Journalisten ein Paradies, weil einfach jeden Tag was passiert ist. Da gab es so ein paar schöne Momente. Zum Beispiel gab es da den Trainingsstreit zwischen Vedad Ibišević und Martin Hanik, die einfach vom Typ her
Na
einfach
ja.
total anecken, ne? Also die zwei, da ist einer geiler als der andere gefühlt, ne? Und und dann haben die sich auf dem Trainingsplatz behakt und sind da aufeinander losgegangen. Und da haben wir eine schöne Geschichte gemacht, der Trainingsstreit, und am nächsten Tag hat der VfB dann über VfB TV ein Video gemacht. Die zwei, die sich irgendwie vertragen und sagen, ja, das
Das
alles.
Interview,
Ja,
oder? Ja, da kann
genau.
ich mich auch noch dran erinnern. Das ist alles gut bei uns,
Genau,
alles mit Spaß.
das alles gut, Interview und so weiter und so fort. Da haben wir auch die Geschichte gemacht dann, naja, Hanik und Ibišević, wieder alles gut und so weiter. Und da habe ich am, mein Ausstiegssatz war, ja, ein Pärchen sitzt im Kino, werden sich die beiden jetzt trotzdem nicht teilen. Und da kam Martin Hanik am nächsten Tag auf mich zu und meinte, super Ausstiegssatz, Junge, super Ausstiegssatz. Und ich bin mir relativ sicher, dass er das nicht nur ironisch gemeint hat, sondern das wirklich gemeint hat. Und in diesem Trainingslager war dann auch die Sache mit Moritz Leitner,
Alles klar, Training.
den Hüb Stevens vom Platz geworfen hat, weil er wieder lamentiert hat, weil irgendeine Schiedsrichterentscheidung gegen ihn ging. Und da hat er jetzt ihm gesagt, gib dein Leibchen und geh laufen und morgen trainierst du um 6. Und jeder Journalist hat das für einen Witz gehalten. Und ich habe dann irgendwie zwei, drei Quellen angezapft und zwei, drei SMS geschrieben abends oder WhatsApp geschrieben und habe gesagt, sag mal, hat er das ernst gemeint? Und irgendwann habe ich die Bestätigung bekommen, der hat das ernst gemeint. Und da habe ich meinen Fotografen angerufen und habe zu ihm gesagt, Junge, ich weiß, das wird dich jetzt nicht erfreuen, aber wir müssen morgen irgendwie, oder wir müssen heute Abend noch los und gucken, wie wir den fotografieren können. Und dann sind wir abends um 11 durch den Ort gezogen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, war aber auf jeden Fall sehr schön. Und haben da deutsche Urlauber getroffen, die.
Albufeira, oder?
Nee, es war nicht Albufeira.
Faro?
Faro, ich glaube Faro
Faro,
war es
genau, irgendwo
tatsächlich.
dort,
Ja,
ja.
genau. Und haben da Deutsche getroffen, die da ihre. Also, die wohnen ein halbes Jahr in Berlin, ein halbes Jahr in Portugal und den Winter verbringen sie halt in Portugal. Und die haben wir getroffen und denen haben wir gesagt, was wir vorhaben. Und die haben gesagt, ja, okay, klingelt morgen früh. Wir haben zu denen gesagt, ja, wir müssen halt 5:45 Uhr müssen wir hier sein. Und da hat dann einer gesagt, okay, klingelt morgen früh, wir lassen euch aufs Dach. Und haben uns schlafen gelegt, haben uns um 5:30 Uhr in der Hotellobby getroffen, sind darüber gefahren. Der hat uns wirklich aufgemacht um 5:45 Uhr. Dann hat es angefangen zu regnen des Grauens. Und ich stand da, wir hatten beide keinen Schirm, wir haben beide gekotzt, aber irgendwann ging das Licht an auf der Hotelanlage. Und dann ist Moritz Leitner rüber getrottet um 5:57 Uhr. Ich glaube, die Geschichte war auch hier, trainiert Leitner um 5:57 Uhr und ist dann da hochgelaufen. Da stand Hüb schon auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio, hat den mit einem Grinsen begrüßt. Und dann haben die da eine Dreiviertelstunde trainiert. Und das Dumme war, dass dann irgendwann Stromausfall war und wir dann nicht mehr gesehen haben, wie lange die trainieren. Und ich wollte unbedingt das Foto wie Moritz Leitner jetzt auch noch quasi da wieder rausgeht aus diesem Fitnessstudio. Und diese Lichtanlage war aber kaputt. Und es war grabbe Nacht. Und ich habe ihn dann am Mittag, hatte ich dann Mut zum Interview und habe ihn gefragt: Sag mal, Alter, das Ding ist, wann bist du da wieder hin? Da sagt er: Ja, nach 40 Minuten war alles vorbei. Das war echt ganz locker. Und Typ war auch total gut drauf. Und wir standen da bis 7 Uhr morgens, nein, bis 7:30, wir standen 1,5 Stunden, wir standen im strömenden Regen 1,5 Stunden, haben irgendwann gesagt, okay, wahrscheinlich sind sie jetzt fertig. Und da hat sich Moritz Leitner dann selber abgefeiert, weil er gesagt hat, Alter, ihr standet da 1,5 Stunden im Regen, ihr Vollidioten. Nach 40 Minuten war das vorbei. Also das waren so ein paar Geschichten, die kriegst du halt echt nur durch diesen Job und dann auch nur durch Bild, weil natürlich alle anderen Zeitungen sagen, das interessiert mich einen dicken Kehricht, ob die um 5:57 Uhr zum Straftraining kommen.
Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wer ist oder war dein VfB-Held oder Lieblingsspieler?
Ich hatte früher immer nur personalisierte Trikots, seit es die gibt und bin deswegen mal meinen Schrank in Gedanken durchgegangen, meinen Trikotschrank und das Rennen hat knapp gewonnen, Krasimir Balakow, den ich ja mittlerweile auch kennenlernen durfte, der echt ein netter Mensch auch ist dafür, dass er so einer der größten VfB-Ikonen ist. Dem wird ja oft so ein bisschen Arroganz vorgeworfen, das ich zumindest überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ganz großartiger Fußballer, vielleicht der Beste, der je beim VfB gespielt hat, ohne da Leuten wie Karl Allgäwe zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, Bala war wirklich überragend. Ich habe 4 Trikots von ihm im Schrank. Und nur 3 von Sean Dundee, also glaube ich, dass Krasimir Balakow die Nummer 1 ist.
Okay, und welchen aktiven Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
Definitiv einen Sechser. Also ich weiß, wir haben darüber gesprochen, dass Innenverteidigung und Außenstürmer irgendwie die größten Baustellen sind. Aber ich glaube, du brauchst einen tonangebenden Sechser. Gentner zum Beispiel, den ich für einen ganz großartigen Spieler halte, ist ja eher so ein Achter, den jeder Mannschaft irgendwie sehr gut mitspielen kann, der nach vorne gefährlich sein kann, nach hinten wertvoll. Aber er ist nicht der Tonangeber, was das Spiel angeht. Als Kapitän ist er das sehr wohl in der Mannschaft, auch wenn er das nach außen nicht gerne darstellt. Aber so ein Typ Xavi, ich weiß nicht, ist der noch aktiv oder hat er mittlerweile aufgehört? Den hätte ich gerne und wenn ich Xavi nicht kriege, dann Sami Khedira, weil der einfach auch vom Typ her und von seiner ganzen Art her den VfB so verkörpern würde, wie es glaube ich kein zweiter könnte. Und das ist glaube ich von all denen, die gegangen sind in den letzten 10 Jahren, ist das der am meisten wehtut, weil er einfach so ein absoluter Wahnsinnsvollprofi ist. Und das sage ich ganz, ganz bewusst auch, obwohl zwischen Sami Khedira und Bild lange Zeit auch irgendwie so ein bisschen schwierig war. Ich finde ihn ganz großartig als Typen und als Spieler und einen ganz, ganz unterschätzten Spieler, weil der sowohl den Takt vorgeben kann mit dem, was er technisch kann, als auch kämpfen kann, als auch Tore schießen kann. Und genau so ein Spieler, finde ich, hat im VfB im letzten Jahr auch immer gefehlt, bei aller Verherrlichung eines Serie D, den ich als Kämpfer und als Typ natürlich auch überragend fand, fand ich, war das nicht der Sechser, den der VfB gebraucht hat, zum Beispiel. Und das ist eine Position, das ist, finde ich, im modernen Fußball die wichtigste zurzeit, mit dem, was man spielen will. Dass du einen hast, der sowohl ein Spiel zerstören kann, als auch ein Spiel machen kann. Das ist so die große Kunst des modernen Fußballs. Und so einen braucht der VfB ganz, 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 ganz dringend. Und wenn sie ihn nicht ausbilden können, müssen sie ihn kaufen. Das ist ziemlich viel Geld. Und deswegen sollten sie auch Wert darauf legen, sich so einen wieder auszubilden. Und solange man keinen aus der eigenen Jugend rauskriegt, der so gut ist, dann musst du halt Sami Khedira wiederholen.
Easy.
Ja.
Okay, und dann zur
Ja, das kann
letzten.
man Jan Schindl mal so weiterleiten, diese Idee.
Ja, aber ja, finde ich eigentlich, wieso nicht? Ich meine, der ist bestimmt total unglücklich bei Turin. Da kommt er nicht mehr zum Zuge.
Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, das sind die Hinweis-SMS, die Jan Schindl mal so auch unbedingt braucht.
Und danach holen wir noch gleich mit Gomez zurück. Die haben noch gesagt, sie wollen zusammenkommen.
Ja.
Vielleicht ist noch ein Anreiz für beide.
Das ist eine sehr schöne Idee, ja.
Und dann noch zur letzten Frage. Vervollständige den Satz: Der VfB im Jahr 2025.
Tja, auch eine Frage, vor der ich Angst hatte, ehrlich gesagt. Im Moment muss ich ehrlich gesagt sagen, der VfB im Jahr 2025 wird im Maximalfall gegen den Abstieg in der Bundesliga spielen, fürchte ich. Weil du wirklich, wirklich ganz, ganz dringend jetzt Dinge anders machen musst in der Führung und diesen ganzen Verein umstellen musst. Wir haben heute zwei, dreimal darüber geredet und das ist echt eine Mammutaufgabe. Und wenn die gelingt und wenn du jetzt den richtigen Präsidenten hast, mit dem richtigen Sportvorstand und dem richtigen Trainer und du für die nächste Saison die richtigen Leute holst, Spieler technisch, dann hast du die Chance, 2025 ganz anders dazustehen, weil du einfach ein Umfeld hast, das dich tragen kann, was Fans angeht, was Wirtschaft angeht. Du hast riesige Möglichkeiten, aber die nächste Saison wird brutal entscheidend sein. Und wenn du es da nicht schaffst, einen Kader hinzustellen und eine Mentalität zu entwickeln, die mehr macht, als ein bisschen die Klasse zu halten und im Jahr danach wieder so abzusteigen wie letzte Saison, dann verschenkst du viel zu viele Chancen und noch viel zu viel Geld, weil Abstiege heute im Gegensatz zu vor 40 Jahren nicht mehr nur Betriebsunfälle sind. Heute verschenkst du halt jedes Jahr 40 Millionen aufwärts durch ein Jahr in der zweiten Liga. Und das ist eine Lücke, die kannst du einmal stopfen, und ich glaube kein zweites Mal. Und ich fürchte, so wie der Verein im Moment aufgestellt ist, und so wie es im Moment aussieht, läufst du halt Gefahr, irgendwie nächstes Jahr, also du steigst auf, dann spielst du irgendwie, hältst irgendwie die Klasse, dann steigst du wieder ab und so. Und dann kommst du in diesen Trott rein, in den Kaiserslautern gekommen ist oder 60 oder Fortuna. Die ganzen Traditionsmannschaften, die jetzt zweite Liga spielen. Und du brauchst einfach nächstes Jahr ganz dringend einen entwicklungsfähigen Kader und dann Entscheider, die erstens die Mentalität im Verein positiv beeinflussen und zweitens immer wieder gute Leute holen, so wie das Borussia Mönchengladbach zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht hat. Die es immer geschafft haben, erstens gute Leute da zu haben und die, wenn die gegangen sind und weggekauft worden sind, danach gute Leute wieder zu holen. Und dann ist das einfach die Summe richtiger Entscheidungen ergibt dann das, was Borussia Mönchengladbach heutzutage ist. Und ich glaube, da kann der VfB 2025 sein. Stand jetzt, weil ich auch ehrlich gesagt Jan Schindelmeister nicht einschätzen kann, das gebe ich offen zu und auch mit Jos Luhukay nie persönlich zu tun hatte und Wolfgang Dietrich nicht kenne. Stand jetzt, so wie der Verein jetzt im Moment aufgestellt ist, glaube ich, so zu werden wie Lauf der Gladbach. Von den Möglichkeiten her, wie du hast, hast du ganz andere Möglichkeiten als Lautern 60 und der Rest. Ja, also ich meine, 60 sind immer zwei in München, die werden darunter immer leiden. Kaiserslautern hat wirtschaftlich einfach überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Und ich glaube, dass es beim VfB ganz anders ist. Und wenn du jetzt kluge Leute hast, die diese Möglichkeiten nutzen können, davon gibt es im Verein schon ein paar. Also leider nicht ganz auf den ganz entscheidenden Positionen, aber da gibt es echt gute Leute. Und wenn du schaffst, die jetzt so zu führen, dass die ganze Mentalität im Verein positiv beeinflusst wird, dann hast du die Chance, auch 2025 anders dazustehen und dann krieche ich 2025, werfe ich mich in den Staub und sage, geil, jetzt ist die Mannschaft zum vierten Mal in Folge in der Champions League und zum dritten Mal Meister und dann könnt ihr mir den Podcast vorspielen und sagen, und du Idiot hast gesagt, die werden eine Fahrstuhlmannschaft.
Ich glaube, wenn es so ist, dann machen wir das alle lieben gerne. Also dann können wir uns ganz entspannt zusammensetzen. Aber ja, fand ich jetzt gerade, das ist auch so die Gefahr, ich glaube, die viele einfach sehen, ist, dass ein Jahr zweite Liga, das kannst du überbrücken, alles was drüber raus und dann eben dieses Hoch und Runter, ja, was letztendlich Kaiserslautern oder was auch Köln sehr, sehr lange beschäftigt hat, dass da darfst du nicht hinkommen und da ist, wie du gesagt hast, da muss einiges in die richtigen Bahnen gelenkt werden, dass eben nicht passiert und wir 2025 dir das Ding wieder vorspielen können.
Das stimmt. Köln ist jetzt auch ein gutes Beispiel übrigens, ne? Wenn du siehst, ja mit Schmadtke und Werle und Stöger ein sehr, sehr schönes Trio, das da sehr gut funktioniert und gute Arbeit leistet. Ja? Und schon funktioniert es mit etwas Beständigkeit und Kontinuität. Hertha ist noch nicht ganz raus aus der Nummer, glaube ich. Die werden kein so einfaches Jahr haben. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber tatsächlich in die Richtung Gladbach und mit Abstrichen Köln sollte ein Ideal sein.
Schön wäre es.
Ja.
Ja. Jasmin?
Ja, nee, dann wären wir jetzt
Jasmin ist
am.
eingeschlafen gerade. Träumt von der Meisterschaft 2025 und wie sie im Stadion
Champions
steht.
League Sieg, wenn schon.
Ach ja, Entschuldigung, natürlich.
Das ist dieses anspruchsvolle Publikum und Umfeld von dem in Stuttgart.
Ja, von den bösen Stuttgarter Medien geschürt und
Genau,
aufgehetzt.
da haben wir es.
Haben wir noch irgendein Klischee vergessen in der Sendung, oder?
Ja, wir haben brodeln, wir müssen noch ein bisschen brodeln. Also das,
Oh ja,
folgt
ja.
mit dir einfach auf Twitter, dann kriegt man das die nächsten Tage auch noch.
Dankeschön.
Stimmt.
Okay, dann, wenn ihr nichts mehr habt, wäre von mir aus das Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jens. Uns hat es, denke ich, sehr viel Spaß gemacht. Haben Einblicke auch über das Fansein bekommen vom VfB in den letzten Jahren und sind jetzt mal gespannt, wie die Saison weitergeht. Wo wir uns noch im Web finden, ist einmal natürlich auf Twitter, @brustringtalk, auf Facebook unter facebook.com/brustringtalk und alle Episoden und weitere Informationen unter brustringtalk.de. Natürlich auch noch zu abonnieren auf iTunes, da freuen wir uns auch immer über Feedback, Rezensionen. Und genau, falls ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt uns einfach. Wir freuen uns immer darüber. Und dann schauen wir mal, wann wir die nächste Episode aufnehmen. Dann ist vielleicht auch wieder Benjamin dabei. Und genau, dann schauen wir einfach, wie die Saison weiter verläuft. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, über das Pokalspiel gegen Homburg, aber ja, da gibt es, denke ich, jetzt auch noch nicht so viel drüber zu berichten. Und dann, genau, dann kommt irgendwann bald auch schon wieder Länderspielpause.
Ja, vielen Dank
Genau. Ja.
euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die
Ja,
Einladung.
sehr gerne.
Von meiner Seite aus, ich habe mich selten so gerne zurückgehalten und einfach zugehört war. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Ja.
Sehr gerne, danke.
Danke. Ciao.
Ciao.
Tschüss.